SRF 3 Fokus.
Am Mikrofon ist der Dominik Diller. Wir sind mitten im Konzert im Open Air und Festival Sommer und der Mann, der vis-à-vis von mir sitzt, würde jetzt eigentlich als Schlagzeuger von Nick Cave und seinen Bad Seats über die europäischen Festivalbühnen touren. Er kann allerdings auf dieser aktuellen Tournee nicht mitspielen von Nick Cave. Warum? Darauf kommen wir noch. Der Thomas Wiedler. Er ist in Zürich im Seefeld aufgewachsen. Nach ersten Punk- und New Wave-Bands hier in der Schweiz ist er Anfang der 80er Jahre in Berlin hängen geblieben. Hat dort Nick Cave kennengelernt und ist eben seit 1985 Schlagzeuger für Nick Cave und seine Bad Seats.
Sat sadly by her side.
Dig yourself, Lazarus, dig yourself, Lazarus, dig yourself, Lazarus, dig yourself.
I am a loner, I am beyond recrimination.
Mit grossen Augen lässt dazu, vis-à-vis von mir, der Thomas Wiedler. Als Schlagzeuger von Nick Cave und seiner Bad Seats hier im Einsatz. Warum mit grossen Augen Thomas Wiedler? Haben Sie das schon lange nicht mehr gehört, was ich Ihnen jetzt da vorgespielt habe? Oder was ist der Grund?
Ja, ich weiss nicht. Ich höre eigentlich die Sachen, die ich selber mache, nicht so viel an selber daheim, weil ich das ja dann live ziemlich viel gespielt habe. Und das ist natürlich alles jetzt schon. Also Bad Seats ist ja 28 Jahre jetzt.
Aber, Sie sind seit 28 Jahren, es gibt Sie glaube ich seit 30 Jahren. Was bedeutet Ihnen die Band?
Ja, das hat also viel zu tun mit der Zeit, wo ich von Zürich nach Berlin gegangen bin, auch zum Arbeiten und so. Und eben die, wo ich schon meine eigene Band dann die Haut hatte. Vorgruppe von Birthday Party gespielt haben, 82. Und so haben wir die kennengelernt.
Und eben, was sind Gefühle, oder was sind Gefühle, die Sie haben zu Nick Cave und The Bad Seeds?
Ja, ich weiß auch nicht. Damals in Berlin haben wir uns eben getroffen und dann hat sich das so ergeben, dass das irgendwie ganz gut gepasst hat, dass ich dann doch, dass sie mich gefragt haben, 85 einzusteigen. Und dann hat das eben angefangen, eine sehr, sehr intensive Arbeit, die dann jedes Jahr passiert ist, bis zum heutigen Tag.
Bis zum heutigen Tag. Ja. «Push the Sky Away» ist das aktuelle, das 15. Album von The Bad Seats. Und mit dem ist der Nick Cave und seine Band im Moment auf grosser Open-Air-Tournee. Gerade am Wochenende haben sie Neo am Paleo-Festival gespielt und sie eben, der Schlagzeuger, das dienstälteste Mitglied von der Band, fehlt. Warum genau?
Tournee hat angefangen am 1. Februar und ich kann einfach eine Dickdarmentzündung bekommen, 3 Wochen vorher. Und es war unmöglich, die ersten 3 Monate auf Tournee zu gehen. Und dann haben sie die Band anders organisiert. Dann haben sie Barry Adamson reingeholt. James Clavounos spielt dann mehrheitlich das ganze Schlagzeug. Und so ist es schwierig für sie,
später noch zu integrieren in
ja,
das Ganze.
Ja, es ist einfach
Tournee.
Sehr schwierig. Es gibt fast keine Zeit zum Üben. Und so. Und das ist einfach schwierig, mich zu integrieren. Und darum ist die Entscheidung doch so, dass ich jetzt. Also mir geht es wieder gut und so. Ich bin gesund. Aber eben, es ist eben wie im Sport und so, dass man dann manchmal einfach halt auf der Ersatzbank ist.
Ist es schmerzhaft? Ist es schmerzhaft, wenn Sie in die Band gehen schauen? Oder sind Sie es überhaupt schauen? Jetzt auf der aktuellen Tournee?
Nein, ich bin nirgends gewesen, wo Sie waren.
Bewusst?
Nein, nicht bewusst.
Aber Sie hätten doch jetzt können, auf Neo reisen und Ihrer Band zuschauen und zuhören. Haben Sie das quasi aus Eigenschutz nicht gemacht?
Nein, eigentlich überhaupt nicht. Nein, ich habe
Also, es ist ein bisschen traurig, wenn man die Band sieht.
Eben doch.
Es hat schon etwas auch damit zu tun, aber vielleicht, das ist nicht so, es ist auch nicht so eine Tragödie. Ja, sowas, wenn ich 27 Jahre lang keinen Tag krank bin und so, und dann halt am 28. Jahr dann halt mal aussetzen, ist das halt mal sowas. Mhm. Sowas kann passieren.
Kleine Randnotiz, heute im Tagesanzeiger heisst es, der Thomas Wiedler hat Schlagzeug gespielt bei den Bad Seeds am Wochenende am Paleo-Festival
zu Nio. Ich weiss nicht, ob der Jim Sklavounos einen Bart hat. Ich weiss nicht, ob er einen Bart im Moment hat. Also ich habe noch nie einen gehabt.
Okay. Ein Interview, das wir auf SRF 3 im Frühling mit dem Nick Cave ausgestrahlt haben, eben im Zusammenhang mit dem neuen Album «Push the Sky Away», der zeigt der Nick Cave, dass die Platte eigentlich rund um sie herum aufgebaut worden ist. Wir hören doch kurz, was er gesagt hat, der Nick Cave.
Okay. To make our new records different from those records was to get Tommy to play the drums. And that was the first thing. Okay, I'm going to make a new record. Tommy, you're going to play all the drums. His contribution was really what I think we based this record on in a way. Very sadly, he's unable to do the tour. So we were really, really upset by that. He's such a beautiful guy and, you know, he was so pleased with this record.
Also der Nick Cave hier über Thomas Wiedler, über seinen Drummer. Er sagt da auch, eben, wie glücklich sie mit dem letzten Album gewesen sind und wie traurig es ist, dass sie eben nicht auf die Tournee mitgehen können. Hört sie das, wenn sie das hören?
Das ist eigentlich auch eine Überraschung war, dass es so gekommen ist. Es hat sich so ergeben. Es ist eigentlich anders zu anderen Platten so gewesen, dass es eben nicht keine wirklich feste Kompositionen gehabt vorher. Sondern das hat sich bei den Sessions ergeben, dass der Sound so geworden ist. Und darum tönt die auch irgendwie auf eine Art spezieller und anders als die davor.
Wie tönt sie denn?
Ja, es ist vielleicht ein bisschen abstrakter.
There's no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive.
Es ist nicht so festgelegt, auch rhythmisch so festgelegt, als das wäre es jetzt eine, was weiß ich, eine Rock- oder Jazzartige Musik, so eine eigenständige Art von Rhythmusgefühl hat.
Mhm. Und sehr gut, gute Kritiken. «Push the Sky Away» ist überall gelobt worden, in allen Musikzeitschriften mit Bestnoten. Jetzt, wenn schon der Nick Cave über sie geredet hat, reden wir noch ein paar Wörter über den Nick Cave. Wie ist er denn eigentlich so als Bandleader, als Kapellmeister?
Es ist ganz wichtig, dass er halt doch eigentlich braucht eigenständige Musiker in der Band, die einen eigenständigen Stil haben. Und dann lässt er sie eigentlich auch machen. Also er ist kein diktatorischer Bandleader, der jetzt dir sagt, du musst das genau so machen und so, sondern man sieht, er lässt sie spielen und dann ergibt sich eben ein gewisser Sound und er hat seine Texte, auch gewisse Kompositionen, die er vorher schon Piano gemacht hat und integriert das mit seiner Musik. Also Bad Seeds ist also nicht einfach so eine Begleitband, die anonym ist. Das ist wirklich auch von früher her, ne? Da sind ja noch andere früher dabei gewesen, Blixer Nick Harvey, genau. Die sind ja auch nicht mehr dabei. Die haben alle ihren eigenen Stil gehabt und so ergibt sich das für ihn auch als Überraschung, dass die CD dann so wird?
Man hat ihm ja eine lange Zeit der Übernahme Dark Prince gegeben, aber so eine dunkle Figur ist er, glaube ich, schon lange nicht mehr, oder?
Ich glaube, das ist ein. Das hat irgendwie. Das haben die ihm schon ganz früh angehängt. Er ist gar nicht so dunkel. Mhm. Also er ist eigentlich eher eine witzige Person. Und er schreibt halt einfach seine Geschichten und lebt in seiner Welt und das wird dann in Buch oder in Musikform wird das und Drehbücher auch jetzt, Soundtracks wird dann das rausgelassen.
Also es ist ja auch, man hat sich vielleicht mit der Musik, wenn man die Musik von Nick Cave und der Bad Seeds hört, dann stellt man sich halt oftmals Kerzenlicht und dunkles Ambiente vor. Aber es ist gar nicht so. Am Morgen um 9 Uhr geht er, glaube ich, ins Büro arbeiten, schreiben, so wie der Durchschnittsschweizer Bünzli.
Ja.
Und um 5 Uhr geht er wieder heim zu Frau und Kind.
Ja, wahrscheinlich, ja. Mhm. Ich weiß es nicht genau.
Er sagt das auch offen.
Hat er es gesagt?
Das sagt er immer wieder
in Interviews. Ja, das wird schon stimmen. Ich meine, was bleibt ihm anders übrig?
Doch, sie arbeiten ja mit ihm zusammen.
Ja, ich gehe nicht mit ihm ins Büro am 9. Wenn wir im Studio sind, dann stimmt, dann fangen wir am 10. an, ne, und sind dann fertig um Mitternacht. Das ist richtig, das so läuft das 3 Wochen, wie bei der letzten CD. Und dann haben wir es erledigt. Ja.
Es ist auch eine Art eine Fernbeziehung, die sie führen, die ganze Band. Sie mit Basis in Berlin, da kommen wir nachher noch intensiv dazu, Thomas Wiedler. Mhm. Er, der Nick Cave, der kommt ursprünglich aus Australien, ist auch lange in Berlin gewesen, lebt unterdessen in England. Er wohnt übrigens sehr schön. Das Cover vom neuen Album ist ja sein Haus. Also er in seinem Haus, die Fenster aufmacht.
Ja, ich glaube, es ist bei ihm daheim. Ja.
Genau, und die nackte Dame auf dem Bild ist seine Frau.
Ja.
Sind Sie auch schon zu Besuch bei Ihnen in Brighton?
Ja, aber die Frau ist nicht nackt.
Der Nick Cave sagt in Interviews auch offen, dass er als Ex-Heroinsüchtiger, als Ex-Junkie einen geregelten Alltag brauche. Eben das 9-to-5-mässige, weil Heroinsucht so ein striktes Regime sei, er brauche darum eben so einen 9-to-5-Alltag, um seine kreative Adre stand zu halten. Wie zeigt sich denn die Ordnung von ihm im Bandkontext?
Du meinst, wenn wir ins Studio gehen? Ja. Das ist eben, wie gesagt, mehr...
Also das heisst, vom Abend um 5 Uhr bis um 12 Uhr und dann ist Pause, oder wie läuft das?
Fangen am 10 Uhr an, machen dann eine Mittagspause, eine Stunde, und dann geht es gleich weiter. Mhm. Und das ist dann bis... Das geht dann... Es ist meistens sehr intensiv. Mhm. Also bis man müde wird. Und dann hören wir dann auf. Aber dann ist es auch schon eben spät abends. Aber es ist eben, weißt du, es ist ja nicht etwas, was so wahnsinnig anstrengend ist, weil wir machen ja sowieso nichts anderes.
Gehen Sie, Thomas Wiedler, auch so geordnet vor, wenn Sie Musik kreieren, wenn Sie Songs schreiben? Sie sind ja nicht nur beim Nick Cave angestellt.
Ja, ja, also ich spiele jeden Tag. Wenn nicht für meine Aufnahmen, für mich selber oder für andere Leute, ich gehe jeden Tag Schlagzeug spielen. Mhm. Fange ich auch an, um 11 Uhr. Den ganzen Nachmittag lang. Und dann zu Abend meistens dann mit Leuten zusammen, weil zu Abend meistens die Leute mehr Zeit haben. Und ja, wie gesagt, also das ist eine ganz normale Arbeit wie jede andere auch.
Ich habe mit ein paar ehemaligen Weggefährten und Mitmusikanten von Ihnen geredet im Vorfeld von diesem Gespräch. Zum Beispiel mit dem Dominique Grandjean von Herz, auch mit dem Rudi Dietrich. Und die beiden, die haben Sie als sehr zielstrebig, sehr ambitioniert, sehr als vorwärtsstürmende Schlagzeuger beschrieben. Sehen Sie sich auch so?
Ja, sicher schon. Also, ich meine, ich bin an einem gewissen Grad aggressiv gewesen und ja. Heute eigentlich auch auf eine Art, dass es eben schon einen progressiven Touch haben sollte für mich selber und eine Art, dass es keine... Also ich bin kein Unterhaltungsmusiker, sondern eher experimentalmäßig, also dass man schafft, irgendwie einen speziellen Sound zu machen. Und da muss man eigentlich eben schon ran. Und zwar alle miteinander. Und ich hatte eben das Glück gehabt mit Herz, auch mit dem Rudolf, dass die eigentlich gleich drauf gewesen sind. Und nachher auch alle anderen in Berlin und in England einige Sachen und in Australien auch. Ich habe eigentlich immer mit der gleichen Art von Musik zu tun, wie ich eigentlich so drauf bin. Sonst würde es nicht funktionieren.
Jetzt müssen wir da schnell ein bisschen erklären. Sie haben jetzt da die Band Herz als Beispiel gegeben, oder der Rudi Dietrich. Das ist Ende 70er Jahre, Anfang 80er Jahre in Zürich, die sogenannte bewegte Zeit gewesen, Opernhaus, Krawall, Zürich brennt und so weiter. Sie sind ganz klar ein Teil von dieser Bewegung. Bewegung gewesen. Was sind die starken Bilder für Sie, die Sie im Kopf haben über diese Zeit?
Also 1977 habe ich angefangen, Schlagzeug zu spielen überhaupt. Und 1978 bin ich durch Zufall bei der Herz gelandet, als erste Band. Und das war ein guter Wurf, weil ich wollte absoluter Jazz-Drummer werden und habe eigentlich die Anfangszeit von der New Wave und Punk-Zeit genau dann erlebt, 1978. Und die Szene in Zürich ist einfach, glaube ich, die schönste Zeit, die ich wirklich hatte, zwischen eben 77 und 80.
Was war so schön daran?
Ja, es ist eben die sogenannte Punk-New-Wave-Szene ist einfach sehr intensiv gewesen. Es sind einfach sehr viele, es hat viele Bands gegeben. Man hat Kontakt untereinander gehabt, man hat sich getroffen.
Also es gibt heute auch viele Bands.
Ja.
Was ist denn speziell gewesen aus dieser Zeit? Gegen was haben Sie sich persönlich aufgelehnt zum Beispiel?
Ich habe mich nicht aufgelehnt.
Nicht.
Nein, eigentlich nicht. Eigentlich nicht.
Obwohl wirklich. Zürich brennt und macht kaputt, was euch kaputt macht.
Das ist eigentlich eher nachher gewesen, glaube ich. Also wenn nicht, das ist dann 80 gewesen. Schätze ich vorher weniger. Also jetzt muss ich überlegen. Also wie gesagt, natürlich hat mich das genervt, dass es eine Polizeistunde gegeben hat. Zürich war okay für mich. Außer eben, es gibt gewisse Sachen, eben, da haben, jetzt muss ich überlegen, wie war das? Also eben, es hat die Polizeistunde gegeben, man hat, was weiß ich, Schwierigkeiten gehabt, vielleicht einen Übungsraum zu finden. Oder eben das mit dem Opernhaus, das so viel Geld ausgegeben ist für das. Und das Jugendhaus ist, glaube ich, dann abgerissen worden. Damals, nachher, auch 80.
Opernhauskrawall, hat sich die Jugend in dem Sinne auch aufgelehnt gegen das, dass das offizielle Zürich nur Geld spricht für die etablierte Kultur.
Genau, also so Sachen sind mir natürlich auch nicht sehr fröhlich zu stimmen gewesen.
Dann habe ich das richtig verstanden. Sie haben nicht komplett revoltiert, sondern Sie sind vor allem Teil von dieser Szene gewesen.
Ja.
Sie können Schlagzeug spielen.
Ja,
Sie
eigentlich schon. Haben. Ja, nein, ich musste arbeiten. Und dann habe ich den Abend dann eben üben. Ich habe nicht so wahnsinnig
aber Sie haben geschafft, das müssen wir auch noch schneller
bringen. Ich bin eben ein Briefträger gewesen. Damals musste ich früher aufstehen. Und wenn man am 5 Uhr aufsteht, dann kann ich eben und am Abend dann noch muss üben mit den Bands, bin ich dann noch schon... Irgendwie kann man auch froh sein, dass die Polizeistunde gegeben hat, weil dann habe ich um 12 Uhr schon nach Hause.
Let's go. Ja, das ist ein Song, inspiriert von Ihrem Böstlerleben.
Ja.
Super. Von Herz, Ihrer ersten Band. Später, Sie haben es gesagt, haben Sie dann mit dem Rudi Dietrich gespielt und mit dieser Band sind Sie dann zuerst mal auf Berlin, also quasi ein Auslandtournee oder einzelne Konzerte. Und was ist dort mit Ihnen passiert, Thomas Widler?
Ja, mit dem Rudolf. Also die
Band Berlin, zuerst mal in Berlin als
also die
Musiker.
Band hat geheißen Mutterfreuden. So fängt es schon mal an. Und wir haben da gespielt in Berlin im April 80 und dann habe ich eben etwas ganz anderes gesehen. Also es hat ja schon angefangen, wo man dann mit dem Zug durch die DDR musste fahren und am Morgen um 6 ist man dann angekommen und musste so durch eine Mauer fahren. Es hat so einen Durchgang gegeben und da alle die Uniformierten uns kontrolliert haben. Also so hat es schon mal angefangen, dass irgendwas anders ist. Und auch, was soll ich sagen? Sehr merkwürdige Musikszene. Einzigartig, völlig anders als in Zürich. Ich möchte nicht sagen besser, aber einfach völlig anders. Also irgendwie so eine abstrakte Art von Lärm. So Free Jazz-artig mit auf Blech und Metall.
Einstürzende Neubauten.
Sehr
so.
Schweres Kaliber. haben wir gesehen. Und zwar das erste Konzert haben sie gespielt hinter einem Hühnergitter. Glaube ich, mit einem Typ an einem Metallschlagzeug und einem sehr intensiven Sänger, der so eine minenfeldartige Frisur hat. Und Elektronik dabei. Also ein ganz anderer Sound. Es hat nichts zu tun gehabt mit Rock'n'Roll und oder mit einer Art von Jazz. Und das hat mich eigentlich ziemlich beeindruckt. Dann von dieser Sorte hat es, glaube ich, noch zwei oder drei gegeben. Und das wollte ich dann noch mal genauer checken. Dann bin ich dann August, bin ich dann, nachdem ich in Zürich gezogen bin, bin ich dann wieder ruhe und habe dann dort oben dann mehr angefangen, eben mal schauen, ob man dort etwas machen könnte.
Das ist der Fokus auf SRF 3 mit dem Musiker Thomas Widler, eben Schlagzeuger beim Nick Cave und der Bad Seeds. Und über die Zeit von Berlin, wo sie jetzt da schon mal ein bisschen angetönt haben, die Zeit vor dem Mauerfall in Berlin, möchte ich gerade anschliessend ein bisschen intensiver reden. Zu dieser Zeit hat es auch ganze Haufen Musiker, David Bowie, Iggy Pop, eben der Nick Cave, sie auf Berlin gezogen. Jetzt hören wir eine von diesen ganz frühen Berliner Bands von ihnen, Die Haut. Und zwar mit einer echten Rarität.
Ja. Pleasure is the Boss. Mit Nick Cave als Gastsänger. Und eben, wir haben die davor kennengelernt, weil Die Haut war Vorgruppe von Birthday Party auf der ersten Deutschland-Tournee. 1982 eben. Und wir haben das im Dezember aufgenommen.
Und Birthday Party ist am Nick Cave seine frühe Band.
Allerdings.
Seine allererste Band. Und weitere Details über die Berliner Szene von damals gerade anschliessend. Hier im Fokus auf SRF 3. We'll be right back. Berliner Elektro-Pop-Avantgarde von den frühen 80er Jahren. Das ist eine von den vielen Bands von Thomas Wiedler, wo mein Gast ist heute Abend. Thomas Wiedler, wir haben den Nick Cave gehört singen, eben in einer von ihren frühen 80s Berliner Bands. Erzähl uns ein bisschen über die Zeit in West-Berlin vor dem Mauerfall. Was haben Sie gemacht, wenn Sie nicht Musik gemacht haben?
Ich habe eigentlich immer Musik gemacht. Also es ist schon mit der Haut viel Arbeit gegeben. Wir haben sehr dann Plattenproduktion jedes Jahr gemacht, nicht wahr? Und das ist dann schon gegangen eben bis 85 oder so.
Die Anfangszeit in Berlin. Berlin bestehend aus Dadaisten, Künstler, Punks. Ein Haufen haben dann auch Brotjobs gehabt, haben die Kneipe serviert, haben sonst in einem Laden gearbeitet, nebenbei Kunst gemacht. Was haben Sie denn gemacht noch? Also Sie haben ja nicht von morgen bis am Abend musiziert.
Doch. Ich habe auch mit anderen gespielt und so, zum Teil mit anderen unbekannten Musikern.
Und immer können davon leben?
Wir haben ja dann einfach schon Konzerte gegeben und so. Es ist halt so, man hat vielleicht zu dieser Zeit nicht so viel Geld gebraucht. Ne? Also erstens war man jünger gewesen.
Wir waren jung, brauchen das Geld.
braucht man eigentlich nicht so viel. Und zweitens war es auch nicht so, es war eine relativ günstige Stadt damals.
Ist sie ja heute noch, oder?
Ja, es geht so. Ich glaube schon, ja. Und wir haben wirklich eigentlich nicht, ich habe nichts anderes gemacht, tatsächlich. Wir haben dann Konzert gegeben, wir sind dann nach Westdeutschland über und haben eben die Tourneen gemacht, immer gespielt, in mehrmals, ne, was das alles gehört. Also ausser die DDR natürlich.
Dort
hat man nicht können spielen.
Es sind ganze Haufen Künstler von Berlin angezogen gewesen. Eigentlich immer der Iggy Pop ist auf Berlin gezogen, der David Bowie ebenfalls, Nick Cave. Was zum Beispiel die drei Musiker alle verbindet, David Bowie, Iggy Pop und Nick Cave, alle drei sind heroinsüchtig gewesen, Junkies.
Tja.
Der David Bowie hat Berlin als Welthauptstadt vom Heroin bezeichnet. Was für eine Rolle haben Drogen in Ihrem Leben gespielt?
Ich habe nichts zu tun mit Heroin. Und das habe ich nie gehabt. Aber das ist. Das weiß ich nicht. Das ist nicht mein Problem. Also, mit dem Nick Cave hat man, auch wenn er damals drauf war, ist er eigentlich im Grunde genommen genau gleich wie heute. Nur vielleicht ein bisschen nervöser oder so, aber im Grunde genommen ist es genau die gleiche Person. Man hat dann genau gleich geschafft. Mhm. Vielleicht ein bisschen länger in die Nacht rein, so, aber ich glaube wirklich, dass dieses Drogenproblem eigentlich nicht war unter uns. Es hat eigentlich keinen Einfluss auf die Arbeit an sich.
Also er hat sich
also für mich auf keinen Fall. Aha. Ich finde auch nicht, dass er viel anders ist als heute, nur eben gesund, oder? Also weil das Heroinmaterial ist natürlich schon sehr anstrengend. Ja, wahrscheinlich für ihn selber. Es war kein Problem.
Mhm. Es war auf jeden Fall die Zeit, wo man Berlin, es hat einen Film gegeben, das Buch natürlich zuerst, wie Kinder vom Bahnhof Zoo. Das war das Berlin, abschreckend.
Das gibt es immer noch. Das ist in jeder Großstadt so. Also das ist halt ein Problem schon. Und vielleicht für Kinder und so wird es ganz schlimm, oder?
Sie haben Kinder?
Ja, ich habe auch einen Sohn, ja. Aber der hat damit nichts zu tun.
Ja. Nein, ich sage das auch nicht, dass sie etwas damit zu tun. Ja. Ich versuche nur ein bisschen ein Bild zu geben, auch von dieser Zeit, Berlin. Der Bowie selber hat gesagt, wir sind auf Berlin gezogen, weil das Heroin so billig war dort.
Da wird er wahrscheinlich schon recht gehabt, wenn er das sagt.
Ja. Der Nick Cave auf jeden Fall ist ein begeisterter Heroinkonsument, sagt er heutzutage auch in Interviews. Mhm. Sie haben ihn dann kennengelernt. Sie haben ihn, glaube ich, eine Zeit lang auch Unterschlupf geboten, stimmt? Das hat er bei Ihnen gewohnt.
Ja, hat kurz gewohnt. Ich habe da auch so eben in einer WG gewohnt, kurz. Und zwischen ihnen und er hat dort auch ein Zimmer gehabt, aber das war noch kurz. Also er war meistens beim anderen Kollegen. Bei mir war es, glaube ich, noch ganz kurz.
Die Freiheit des Künstlers, die nie grösser ist als Berlin, spüren Sie die heute auch noch in gewissen Teilen? Oder ist das eine abgeschlossene Phase?
Nein, ich habe das immer noch. Ich habe auch jetzt 3 Projekte auf jeden Fall, die wo ich zum Teil auch mit alten Kollegen von damals wieder eine CD mache.
Fühlen Sie sich als Berliner?
Nein. Ich bin in der Schweiz verwurzelt. Ja. Und also, ich bin ja immer noch da. Also ich mache das ja immer noch. Spiele ich ja da, habe jetzt ja auch einige Sachen da, jetzt, was angeht und so. Und damals eigentlich auch.
Also Sie spielen im Moment zum Beispiel wieder mit dem Dieter Meier, seinem Out of Chaos-Projekt. Sie haben die Zelt nie ganz abgebrochen in der Schweiz und in Zürich.
Nein, überhaupt nicht.
Sie haben einen Sohn mit einer Berliner Künstlerin, einen Sohn mit einem doch sehr eigenwilligen Namen. Sturm Silvester Trost heisst Ihr Sohn.
Ja.
Wie sind Sie auf den Namen gekommen?
Es war eine Siri-Entscheidung.
Sie haben gar nicht mehr geredet.
Es ist dann schon ziemlich schnell gefallen, der Name, und ich kann überhaupt nicht dagegen gehen.
Also Sturm Silvester ist der Name, der Vorname
ja,
und der zweite
ist der Name. Mhm. Ja, Silvester, glaube ich, weil er fast am Silvester auf die Welt gekommen ist.
Und wie ist es denn aufzuwachsen in Berlin? Also jetzt, wenn Sie es mit Ihrer eigenen Kindheit in Zürich vergleichen?
Ist das Gleiche. Also ist nicht viel anders. Eine sehr gute Schule, eine sehr gute Betreuung von den Lehrern und von den, wie sagt man, von den Freizeitmöglichkeiten und alles. Das ist eigentlich alles ziemlich schön dort, wo er ist. Also das ist das vordere Kreuzberg. Also es ist nicht viel anders als bei mir.
Und kommt er ab und zu auch in die Heimat vom Vater? Also kennt er die Schweiz? Ist er auch schon da gewesen?
Ja, er kommt auch.
Mal. Was haltet er von der Heimat von seinem Vater?
Ja, er findet das ziemlich exotisch, das Schweiz. Das ganze Schweiz. Er hat einen Schweizer Vortrag gehalten in der Schule und so weiter.
Also das exotisch, das geordnete, oder wie?
Nein, es ist ja schon. Die Schweiz ist schon irgendwie etwas anderes. Die Berge und die schöne Natur und so weiter.
Das ist der Fokus hier auf SRF 3. Mein Gast heute Abend, der Thomas Widler, Schlagzeuger beim Nick Cave und verschiedenen anderen Bands und Projekten. Auf dem Weg momentan auf Tourkreis ins Tessin. Thomas Widler, was macht Sie dort?
Oh, ich muss das Gras schneiden. Ich muss ein bisschen Honig machen und ich kann da Sachen vorbereiten.
Hören wir Musik auf Wunsch von Ihnen natürlich. Sie haben sich Filmmusik gewünscht, Sie entscheiden. Wir haben einerseits Ennio Morricone oder dann aus einem Polanski-Film. Was wollen wir hören?
Was ist es? Wenn Kattelbach kommt, auf Deutsch, Kühl de Sack, Französisch, ein Film vom Roman Polanski, 60er Jahre. Und also, das kann ich mich erinnern, dass ich das einfach, wo ich bei der Herz eingestiegen bin, 78, kann ich das in einem Kino gesehen. Und habe das zum ersten Mal irgendwie erlebt, dass wie gut man Jazzmusik in Filmmusik integrieren kann. Weil ich mache ja viel Filmmusik auch. Und das war das erste Mal, wo ich diesen wunderbaren, leider viel zu früh verstorbenen Musiker aus Polen, den Komeda, entdeckt habe.
Thank you.
«Pushing the Car». Das ist Musik, viel Musik auf Wunsch von Thomas Wiedler hier im Fokus auf SRF 3. Der Thomas Wiedler von Beruf Schlagzeuger, hauptamtlich beim Nick Cave und seinen Bad Seeds, aber er ist auch gelehrter Pöstler. Thomas Wiedler, Sie sind übrigens nicht der einzige Musiker, der früher Pöstler war. Ich habe kurz verrascht, ja, der Bon Scott von AC/DC war auch mal Pöstler.
Na also, das passt. ich kann zwar nicht so gut singen wie er. Und zweitens lebe ich noch, glaube ich.
Genau, das sind aber wenig Parallelen zwischen Ihnen und dem Bon Scott. Aber es gibt eine, oder einen Bogen, der Bon Scott kommt aus Australien, so wie Ihr Hauptarbeitgeber Nick Cave, der aber unterdessen auch schon lange zu London oder zu England lebt. Was hat Ihnen gefallen am Pöstlerberuf? Jetzt haben Sie nur immer ein bisschen gelacht, wenn man das gesagt hat, Pöstler. Gibt es etwas, was Ihnen gefallen?
Nein, das ist gut. Das war gut. Also ich kann das völlig, ich kann einfach... Ja, ich habe damals nicht so gewusst, was ich wirklich will. Ich habe damals ja noch nicht gespielt. Ja. Und ich wollte eigentlich Sportler werden, Fußballer und dann Radsport. Und das ist einfach eben dann nicht so gelaufen. Und also, das war ein schöner Beruf, muss ich sagen. Also, trotz. Ja, man ist ein bisschen draußen. Frische Luft, man ist in Bewegung, es ist sportlich. Und ich habe mir in Ruhe. Dann eben am Nachmittag können überlegen, was machen wir denn jetzt noch nebenbei.
Aber es ist Ihnen dann auch relativ schnell klar geworden, dass es nach der Lehre nicht weitergeht als Pöstler mit dem Thomas Wiedler.
Nicht unbedingt. Also es ist, ich hätte das vielleicht nebenbei immer noch vielleicht gemacht. Ja, es ist einfach, es fragt sich, wie man muss ja immer, wenn man eher progressive Art Musik macht, muss man ja schauen, wo die Kohle reinkommt. Da muss man halt einen Beruf haben nebenbei. Ne? Und entweder macht man die ganze Zeit, kann man etwas reinholen mit der Musik, oder sonst muss man halt einen Beruf haben nebenbei.
Sie sind im Zürcher Seefeld aufgewachsen, weil es ist das stärkste Bild aus Ihrer Kindheit.
Schöne Kindheit. Seefeld, super. Also wirklich grossartig. Es ist ja jetzt eigentlich immer noch schön, also von der so vielleicht ein bisschen anders geworden jetzt. Ja.
Seefeldisierung, das ist ein Begriff, wo
ist lustig, ich bin überrascht. Aber eben, ich bin ja oft im Seefeld bei Mami. Und es ist, also die Kindheit war wirklich super, es war perfekt. Also ich merke schon, dass es mit Mietpreisen da ganz streng wird. Wir sind selber nicht betroffen davon, weil wir wohnen immer noch dort, wo wir immer gewohnt haben. Aber gut, das ist halt das Problem, was in jeder Großstadt ist.
Zurückkommen an Ort, wo man die Wurzeln hat. Sie machen das immer wieder. Sie haben auch sich musikalisch mit Ihren Ursprung, mit Ihren Wurzeln befasst, ein Hommage an Ihren Urgroßvater. Der ist 1890 von Stockholm in die USA ausgewandert. Ich spiele das da mal kurz an. Also Sie haben die Wurzeln von Ihrem Urgroßvater recherchiert und daraus ein Album gemacht. Man hat dem Lion of Scandinavia gesagt, er ist ein Muskelprotz, so eine Art ein Gaukler, ein Zirkusartist.
Ja, nein, also ein Gaukler nicht und eigentlich ein Muskelprotz, ja, vielleicht nicht unbedingt. Er war eigentlich ein Sportler, also ein Schwergewichtler.
Ein Schwergewichtler, ja, Gewichtheber.
Das Gewichtheben und hat dann eben scheinbar schon, also eben wie gesagt, meine Mutter ist Schwedin,
Und ihr Großvater, mein Urgroßvater, ist dann, hat schon damals 1890 ist er schon bekannt gewesen, scheinbar in Stockholm als Gewichtheber. Und ich hat dann tatsächlich sich entschieden mit dem Schiff nach New York und dort das genau gleiche durchzuziehen, fast was ich auch mache, auf Tournee gehen, zum Teil auch zu zweit, also das kann man auf der Soul Sheriff CD auch dann im Booklet alles nachlesen. Zu zweit mit dem Herr Lundin sind die damals auf Tournee gegangen in Los Angeles, San Francisco, in New York. Also das ist eine ganz bizarre Geschichte. Und damals natürlich in Ballrooms, wo auch Tänzerinnen auftreten sind und Feuerspucken, Kettenbrecher. Also das war eine andere Zeit gewesen, in den 90er Jahren. 19. Jahrhundert, mhm. Also das war natürlich schon etwas ganz anderes gewesen.
Der Lion of Scandinavia, eben der, ja, der Kettensprenger und Urgroßvater von Thomas Wiedler, auch im Madison Square Garden auftreten in New York, ja, den Strongman's Contest gewonnen. Also der stärkste Mann damals. Er hat dann, glaube ich, auch einen der ersten Fitnesscenter oder Krafträume oder Gym, wie man heute sagt,
ja,
aufgetan.
Ja, das Dumbbell Café. Das ist ein Café gewesen und wahrscheinlich dann auch ein Gymnasium, also wo da trainiert worden ist, wahrscheinlich mit einem Übungsraum oder sowas. Und da haben auch Bands gespielt oder engagiert, glaube ich, so kaffeemäßig oder so. Da, es gibt leider nicht zu viel Recherche, hat man dann immer können machen, ist sehr viel verloren gegangen, aber wenigstens sind da, kann man in dieser CD noch sehen, die Visitenkarten zum Beispiel oder so Geschichten. Ja. Was ist es?
Wunderschönes Booklet, Thomas Wiedler, ja, seine CD On the Mat and Off.
Und nicht zu vergessen, hat ja einen Lebensmittelladen gehabt in der Bronx, also über schwedische Imports, was man da auch schön auf dem Plakat sehen kann, mhm, also ne, trocknete Fisch, Alkohol, Zigarren, Versicherungen hat er verkauft. Schiffstickets.
Zurück wieder auf Europa, Schiffstickets oder wie?
Ja.
Wie, ja, das Ganze hat sehr tragisch geendet, oder? Er ist bei einem Tramunfall dann relativ jung ums Leben gekommen.
Ja, ich glaube, was ist er geworden? 45 nur. Also es heisst, dass er aus dem Tram rausgefallen ist und dann in einem Armenhospital gestorben ist. Das ist schon traurig genug. Mehr weiß ich nicht. Mhm. Und er hat auch, was man sagen muss, ist, dass er eben seinen Sohn, also mein Großvater, als Fünfjähriger hat dann auch zurückschicken nach Schweden mit dem Schiff, weil er scheinbar keine Kohle hatte oder so. Also eben das Booklet, was in der CD drin ist, das ist die Originalgeschichte aus den 30er Jahren, die sein Kollege geschrieben hat, als der dann schon 50 war. Und so hat er dann geschrieben, wie die eigentlich diese komischen Aktivitäten durchgezogen haben. Also es ist eindeutig klar, dass sie nicht reich geworden sind.
In einem gewissen Sinn ist ja das Leben von ihrem Urgroßvater hat ja auch eine Parallele zum Leben von ihnen. Also was sie machen mit ihrer Band oder mit ihren Bands durch die Welt tingeln, das ist ja nichts anderes als ein moderner Wanderzirkus, könnte man sagen. Wie geht es weiter mit ihnen, Thomas Wiedler, und dem Zirkus von Nick Cave?
Also bei Zeit ist nächstes Jahr auf jeden Fall schon wieder die neue CD zum Einspielen bereit. Das werden wir dann wahrscheinlich im Frühling anfangen schon. Ich mache meine fünfte Solo-CD, die ich schon angefangen habe. Dann spiele ich mit der Gemma Rey zusammen in Berlin. Tangentrio, das ist Gemma Rey, ist eine englische Sängerin. Tangentrio ist der Pianist vom Berliner Ensemble, Brecht-Theater und Pianist von Robert Wilson. Dann Hit Machine in der Schweiz ist ein neues Projekt. Das wird aber spannend dann wahrscheinlich im Dezember.
Ja. Das ist schon mal einiges und jetzt wollen wir sie doch auch noch zum Schluss von dieser Sendung zusammen mit dem Nick Cave und seiner Band Seeds hören. 30 Jahre gibt es die Band, schon 15 Platten und das Ende ist noch lange nicht in Sicht. Es hat mal jemand geschrieben, eine Band, die auch noch weiterspielt, wenn die Welt untergeht.
Ja, wir machen es ewig. Also das ist eindeutig. Ja.
Also mit dem hören wir auf für heute. Das war der Fokus mit dem Thomas Widler, Schweizer Schlagzeug-Legionär. Die Sendung, die könnt ihr als Podcast downloaden via srf3.ch. Reaktionen, Kritik, Anregungen zu dieser Sendung und zum Fokus allgemein nehmen wir auch immer gerne entgegen via fokus.srf3.ch. Und jetzt hören wir sie also nochmal in voller Aktion als Bad Seed Drummer auf dem aktuellen Album von Nick Cave, Push the Sky Away. Weiter einen schönen Montagabend wünscht der Dominik Tiller.
Can't remember anything at all. Flame trees line the streets. Can't remember anything at all. But I'm driving my car down to Geneva. I've been sitting in my basement patio. It was hot up above. Girls walk past, their roses all in blue. Have you ever heard about the Bosun Blues? I'm going down to Geneva, baby. Gonna teach it to you. I don't know.
simulated rainy season begins. She curses the cue with the Zulu and moves on to Amazonia. Cries with the dolphins. The mama ate the pygmy, the pygmy ate the monkey. The monkey has a gift that he is sending back to you. Look, here comes a missionary with his small. Miley Cyrus floats in a swimming pool in Toluca Lake, and you're the best girl I ever had. Can't remember anything at all.
Eine Sendung von SRF 3. Mehr Informationen und Podcasts auf srf3.ch.